Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen schönen guten Abend. Das Licht in all seinen Brechungen und in seiner Strahlkraft liebt der Bildhauer und Maler Heinz Mack über alles. Er hat sogar monumentale metallische Lichtflügel, die zu brennen scheinen, in die Wüste gesetzt. Am 8. März wird der Landart-Pionier 90. Justiz und Gerechtigkeit. Wir berichten über ein Theaterprojekt des Kollektivs New Media Socialism. Zum Weltfrauentag bietet das Schauspiel Dortmund eine Plattform für ungehaltene Reden ungehaltener Frauen. Diese hier wird dem RAF-Mitglied Gudrun Enslin zugeschrieben.
Ich spüre nichts. Warum rührt sich denn mein Mutterinstinkt nicht? Ich bin wie vereist. Man soll mich vereisen, damit ich in 100 Jahren sehen kann, werde sehen können, was aus unserer Studentenbewegung geworden ist. Ich will nicht darüber nachdenken, was aus dem Kind werden soll. Ich habe mein Kind einer großen Idee geopfert. Ich will nicht in eurem Strom schwimmen. Ich will nicht gegen den Strom schwimmen. Ich bin eine Sperrmauer im Strom der Zeit.
Der Bildhauer und Maler Heinz Mack hat wunderbar rotierende Lichtskulpturen geschaffen, glitzernde Stelen, Flügel, Brunnen, schwere, golden, glänzende Bronzeplastiken. Gut 100 seiner Arbeiten aus Granit, Stahl und Glas, zum Teil sind es monumentale Werke, stehen im öffentlichen Raum. Am 8. März wird Heinz Mack 90 Jahre alt. Ein paar Stunden vor seinem Geburtstag habe ich ihn angerufen. Guten Abend, Herr Mack.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Ich möchte versuchen, einen Bogen zu schlagen und so gut es geht, Ihr Gesamtwerk und den Kern Ihrer Arbeit in den Blick nehmen. Sie haben ja zwei große, komplett für Ihre Bedürfnisse ausgestattete Ateliers in Mönchengladbach. Und auf Ibiza kommt es eigentlich vor, dass Sie sich gelegentlich noch mal erinnern an Ihren Beginn, Ihre Anfänge als Künstler Mitte der 50er Jahre in Düsseldorf in einem Atelier, kalt, in das es hineinregnete?
Ja, also normalerweise ist es so, dass ich nicht so gut rückwärts denken kann, auch nicht so gut seitwärts denke, sondern eigentlich immer vorwärts denke. Aber gleichviel an diese Zeit nach dem Kriege erinnere ich mich sehr deutlich. Also ich darf zum Beispiel sagen, dass ich bereits kurz vor meinem Abitur bereits an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf angenommen worden war. Das war 1950, da war ich gerade 19 Jahre alt. Und in dieser Zeit hatte ich keinerlei Kenntnisse bezogen auf die Geschichte der modernen Malerei und der modernen Skulptur. Und selbst in der Bibliothek fand ich kein Buch, das überhaupt nur die geringste Auskunft hätte geben können. Also kurz und gut, dann kam noch hinzu, dass die Akademie zum Teil ja noch zerstört war und wir also noch eingeladen wurden, Backsteine wegzuräumen. Und in der Tat waren auch die Ateliers sehr kalt in der Winterzeit. Und was ich auch noch dazu sagen muss, es herrschte wirklich insgesamt ein kultureller Friedhof, wenn ich das so nennen darf. Also außer Matari und Pankok, das waren zwei Lehrer dort, wussten die meisten Professoren noch nicht einmal, dass Miró gelebt hat. Als ich für besonderen Fleiß, darf ich das noch kurz sagen,
ja,
gleich nach dem ersten Semester einen kleinen Geldbetrag vom Direktor der Akademie überreicht bekam und er sagte, ich solle nie Spitze werden, denn Spitzen würden abbrechen. Naja, also was auch immer. Mit diesem kleinen Geld bin ich nach Paris gefahren. Und das war die erste Stadt meines Lebens ohne Trümmer. Und was ich dort gesehen habe in den Museen, das hat mich natürlich unwahrscheinlich fasziniert. Und umso mehr merkte ich, dass also bei uns in Deutschland dort noch wirklich ein Vakuum herrschte. Und wenn ich das auch nochmal kurz andeuten darf, nur ein Beispiel für viele andere. Ich war Staatsgast, selbst zur kommunistischen Zeit noch, in Warschau im Zarheta-Museum. Und konnte dort die staatlichen Museen besuchen mit den berühmten Renaissance-Bildern. Also Malerei von allerhöchster Qualität. Und genau in der Mitte eines Hauptsaals hing an einem Strick ein Blecheimer, halb verrostet, mit Wasser und darüber ein Lappen, Putzlumpen, der wurde regelmäßig, alle zwei Stunden wurde der in den Eimer getaucht, der so nass war. Das war also die Klimaanlage. Man muss sich das alles heute mal vorstellen, das ist unglaublich. Das war also die Zeit so direkt nach dem Krieg und nach 3 Jahren habe ich ja die Akademie dann schon verlassen.
Und 1957 haben Sie mit Otto Piene die legendäre Künstlergruppe Zero gegründet. Später kam auch Günter Uecker dazu. Zero, das stand für den Nullpunkt, den Neuanfang. Was genau wollten Sie radikal anders angehen?
Nachdem ich also immerhin 6 Semester lang mich mit der Malerei und der Skulptur beschäftigt hatte und sehr fleißig war, entdeckte ich auf meine Weise, dass eigentlich in der Kunst schon fast alles entdeckt und kreativ erschöpft schien. Und ich beschloss, das war eine ganz wichtige Entscheidung für mich, nach einer gewissen Verzweiflung, die auch noch dazu kam, beschloss ich, alles das, was ich gelernt hatte, zu vergessen. Und dann kam der Gedanke auf, nochmal ganz von vorne anzufangen. So wie ein Pianist, der schon, was weiß ich, ein Klavierkonzert beherrscht hat, noch einmal mit einem Finger auf einer Taste beginnt. Also das war denkbar elementar und auch ganz existenziell gedacht. Und das war auch, wenn Sie so wollen, die echte Voraussetzung für die Entwicklung der Zero-Zeit. Denn wir wollten ja neue Entdeckungen machen und dazu gehörte das Licht. Das Licht war nicht nur einfach eine Voraussetzung für die Kunst, sondern wir hatten auf einmal die Idee, dass selbst das Medium Licht gestaltbar ist, so wie man auch Holz, Eisen, Marmor oder andere Materialien gestaltet. Und so wurde also Licht neben den anderen Elementen, also Feuer, Wasser und Erde, wurden ganz entscheidende Momente für unsere künstlerische Auseinandersetzung für die Zero-Zeit. Und letztlich natürlich war es die Farbe, die reine Farbe als Ausdruck von Licht, so wie ja das Licht nun auch eine Art Ausdruck von Farbe wurde.
Sie haben ja auch, Herr Mark, weite Arbeitsreisen unternommen in die Sahara und in die Arktis und dort mit Licht experimentiert. Eine meiner Lieblingsplastiken, glaube ich, ist die in der tunesischen Wüste stehenden Lichtflügel. Was hat Sie in diese extremen Gegenden gezogen? War es auch die Leere des Raumes?
Der Raum spielt natürlich für einen Bildhauer eine sehr große Rolle. Eine Skulptur ohne Raum ist keine Skulptur. Und der Raum ist auch für mich nur interessant, wenn eine Skulptur ihn sozusagen erlebbar und sichtbar macht. Also diese Wechselwirkung ist schon mal äußerst elementar. Und was man auch sagen darf, dass das Sahara-Projekt natürlich für mich eine Art Utopie war, ein Wunsch über das, was also möglich sein könnte, das durch Experimente zu prüfen. Und ich habe dann in den Wüsten und auch später in der Arktis Experimente gemacht, um herauszufinden, ob meine Arbeiten quasi wie Instrumente auf das Licht reagieren und ob diese Konstruktion, die ich zu Hause präpariert hatte, ob die in der Wüste mit ihrem unendlich weiten Raum und mit ihrer unglaublich intensiven Lichtausstrahlung, ob diese Instrumente dann wirklich mit dem Licht spielen können, ob sie gegen die Wüste ankommen. Das war eine unglaublich abenteuerliche Untersuchung und hat auch sehr viel Energie und Optimismus erwartet und verlangt. Und heute weiß man, dass ich zumindest für Europa wirklich ein Pionier war für die Landart. Und das wird auch seit einiger Zeit durchaus sehr positiv in Amerika anerkannt.
Und Gott sei Dank gibt es Filme und die Kamera bzw. auch Bücher, um die vergänglichen Landschaftsskulpturen festzuhalten. Ich denke nur an den Film Telemach oder dann auch die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Thomas Höpka in der Arktis. In vielen deutschen Städten, Herr Mark, findet man Skulpturen von Ihnen. Sie haben einmal gesagt, dass Sie als Bildhauer den teils durch Kriegsschäden, aber auch durch architektonische Scheußlichkeiten verunstalteten urbanen Raum verschönern sollten, etwas gut machen sollten. Das war garantiert keine leichte Aufgabe. Gefallen Ihnen die heutigen Innenstädte?
Es ist auch ein sehr problematisches Thema und im Grunde genommen ist das, was ich mit sehr großem Optimismus damals gewagt habe und zeitweilig, also für ja, mehr als ein Jahrzehnt, war ich wohl mit Abstand der Bildhauer in Deutschland, der sehr viele große Stadtsituationen versuchte zu verbessern, zu verschönern. Also mir wurden auch Gelegenheiten gegeben, ganze Plätze zu gestalten. Da habe ich mich außerordentlich organisiert. Und die Enttäuschung ist heute insofern sehr groß, weil diese Dinge nicht gepflegt worden sind. Dann kommt natürlich der normale Vandalismus dazu. Wir haben ja leider in allen unseren Städten die Neigung, dass einige Leute, die sich überall durch ihren Vandalismus dort präsentieren, werden dann ihre Hieroglyphen an die Wand malen. Also das ist alles denkbar unerfreulich. Und was ich mal ganz deutlich sage, immerhin eine Großstadt wie Leverkusen besaß bereits 1960 im Kontext zu einer großen Schule zwei gewaltige Stirnwände, jeweils drei Stockwerke hoch, die ich gestaltet habe, die sogenannten Sahara-Projekte. Das ist ein Hauptwerk von mir und wurde auch jetzt durch Großfotos 3, 4, 5 Meter hoch in meiner Ausstellung in Düsseldorf im Kunstpalast gezeigt. Diese Arbeit hat man ohne mein Wissen, das muss ich mal öffentlich sagen dürfen, ohne mein Wissen einfach demontiert vor kurzem. Und selbst das Museum, was dort in der Stadt existiert, hat davon keine Kenntnis genommen, wahrscheinlich aus Desinteresse oder aus welchen Gründen auch immer. Und das sind einfach Dinge, die unerträglich sind. Wenn man so mit der Kunst in Deutschland umgeht, dann ist das nicht nur enttäuschend, ich finde es außerordentlich beschämend. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass in gewisser Hinsicht ich im Ausland mehr bekannt geworden bin oder gelobt worden bin als im eigenen Land. Und wenn man mir zum Beispiel das Große Verdienstkreuz sogar mit einem goldenen Stern überreicht hat, weil ich eben als Botschafter für Deutschland im Ausland tätig gewesen bin, dann wird auf der anderen Seite natürlich hier gar nichts mehr getan, um das, was ich mal im öffentlichen Raum hergestellt habe, zu retten und zu sichern. Natürlich macht man das. Es gibt einige Städte, die das tun. Und es wird auch immer wieder jetzt, wenn Sie so wollen, aktualisiert. Es gibt also erste Kritiken durch die Medien, die sagen, was macht ihr mit euren Städten? Sie werden immer hässlicher, anstatt dass sie immer schöner werden.
Sie malen seit den 90er Jahren wieder. Wie kam es zu diesem Schwenk zurück zur Leinwand?
Ja, ich habe also nun wirklich auch fast jahrzehntelang mich nur der Skulptur zugewandt und dort auch Entdeckungen gemacht, die mich voll und ganz beschäftigt haben. Und dann gab es aber doch vielleicht eine irrationale Bewegung in meinem Herzen, dass mich die Farbe wieder faszinierte. Und ich habe dann 1991 wieder mit der Malerei begonnen, nachdem ich vorher erklärt hatte, Malerei auf der Leinwand, das ist Kunst von gestern, das geht nicht mehr. Aber ich habe dann doch mich selbst geprüft und ich weiß sehr gut, dass man also nach wie vor auf Leinwand malen kann und dass das also eine eigene Welt ist, die heute immer noch eine große Bedeutung hat. Und sie gibt eben der Farbe eine große Chance, Farbe als Ausdruck von Licht.
Wir haben ja seit dem ersten Lockdown kontinuierlich über die Härten berichtet, die Kulturschaffende kompensieren müssen. Wir schauen auf den Einfallsreichtum, auf ihr Beharrungsvermögen. Was, Herr Mack, braucht die Kunst Ihrer Ansicht nach jetzt am dringendsten? Was hilft Künstlern, Künstlerinnen zurzeit?
Also ich würde ganz direkt und deutlich sagen, man sollte zumindest den jungen Künstlern, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Miete zu bezahlen, die nicht wissen, wie sie weiterarbeiten können, man sollte denen wirklich das Mindeste geben. Denn das, was ihnen bis jetzt geboten worden ist, das ist unerträglich wenig. Denn das ist noch weniger als das Geld, was Leute bekommen, die arbeitslos sind. Also das kann einfach nicht wahr sein. Und das in einem Land, das also stolz darauf sein sollte, überhaupt Künstler zu haben. Das ist so, wie wenn man einen Tänzer fesselt von oben bis unten und dann sagt so, nun tanz mal schön. Dann kann man nicht mehr tanzen. Und diese Bedingungen, die jetzt für viele herrschen, sind wirklich degradierend, beschämend. Und ich schäme mich also für meine jungen Kollegen, die also diese großen Probleme haben, aber auch ältere Probleme haben, wirklich große Probleme. Ich schäme mich für diese noch stellvertretend mit. Nun kann man sagen, ja Max, Sie haben gut reden, Sie wissen gar nicht, wohin mit der Arbeit. Da kann ich aber auch wieder zu sagen, es ist mein Stolz, dass ich mit 90 Jahren immer noch zur arbeitenden Bevölkerung gehöre, jeden Tag, und dass ich also meiner Arbeit nachgehen kann.
Und am Montag feiern Sie Ihren Geburtstag im Düsseldorfer Kunstpalast im Gespräch mit dem Leiter des Hauses und einer Kuratorin. Das Gespräch wird dann ab 19 Uhr live übertragen. Ihnen, Herr Mack, wünsche ich einen entspannten, heiteren Tag morgen und bedanke mich für das Gespräch sehr herzlich.
Ja, danke schön, Frau Brinkmann.
Der 8. März ist Weltfrauentag und Berlin hat ihn als einziges Bundesland sogar zum offiziellen Feiertag erklärt. Das Schauspiel Dortmund, dessen Leiterin seit dieser Spielzeit die 36 Jahre alte Julia Wissert ist, hat dieses Wochenende für Frauenthementage genutzt. Zwischen Frauen und Thementage sitzt ein Gender-Sternchen, eben weil es eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten jenseits von männlich und weiblich gibt. In drei Online-Diskussionen ging es unter anderem um queere Sorgearbeit, um rassifizierte Mütter in weißen Institutionen und den Begriff der Karrierefrau. Flankiert wurde das Ganze mit Filmen, mit einer Party und einer Lesung aus Christiane Brückners Bestseller von 1983, Wenn du geredet hättest, Desdemona. Jetzt ist uns Dorothea Markus zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Kann man überhaupt noch von Frauentag sprechen, wenn queer, also geschlechtlich binär, gedacht werden sollte?
Ja, das ist die große Frage und weist eben zugleich auf das große Problem dieser gerade so heftig geführten Identitätsdiskurse hin, Denn letztlich, wenn man es ganz extrem meint, kann ja der Begriff Frau in der Tat als eine heteronormative Diskriminierung angesehen werden. Wenn man sich wie da die Gesprächspartnerin Frances Sieg als eben nicht binär, also nicht zugehörig zu Mann oder Frau definiert. Aber letztlich repräsentiert sie eben dann doch eine recht kleine Minderheit. Und auf mich jetzt jedenfalls, die sich jetzt eindeutig als Heterofrau markiert, wirkt das dann schon etwas seltsam und entwertet dann damit schon fast so den feministischen Kampf, der meiner Meinung nach eben immer noch mit aller Kraft zu führen ist und eben die Hälfte der Menschheit betrifft. Also queere Sorgearbeit, Frances Sieg hat das gesagt, das könnte zum Beispiel sowas wie Hilfestellung bei Transitionen zwischen Geschlechtern sein. Das ist sicherlich ein total wichtiges Thema. Aber mit der Fragestellung von speziell Frauen hat das nicht so wirklich was zu tun und tappt so eher in die Falle der Zersplitterung. Die wichtigen Themen, finde ich, sind immer noch Gender Pay Gap oder sowas wie die totale Nichtachtung von so etwas wie Beachtung von so etwas wie dem Problem von Femiziden zum Beispiel.
Julia Wissert, die oft das Label erste schwarze Intendantin einer deutschen Bühne verpasst bekommt, beschäftigt sich seit ihrem Saisonstart in Dortmund mit dem Thema struktureller Rassismus. Am Samstag diskutierten die Dramaturgin Megha Kono Patel mit Karima Ben Brahim über das, was es bedeutet, eine rassifizierte Mutter in einer weißen Institution zu sein. Ist Ihr Eindruck, Dorothea Markus, nach dem Gespräch, dass dies sehr viel anders ist als einfach nur eine berufstätige Mutter zu sein?
Letztlich muss ich zugeben, ich weiß es nicht, da ich ja eine weiße, privilegierte Mutter bin sozusagen und einfach nicht weiß, wie es sich letztlich anfühlt, eine rassifizierte Mutter zu sein. Aber ich glaube, dass viele Probleme eben doch ähnlich sind. Und das macht es eben aber auch kompliziert. Die Themen, die Megha Kono Patel und Karima Ben Brahim, das ist die Geschäftsführerin von IDA, das Info- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in NRW, besprochen hatten, die waren an vielen Stellen für alle Mütter gültig. Also dieser Stress, der einfach permanent da ist, wenn man Kinder und Beruf gleichzeitig machen soll. Eine Sache hatte Megha Kono Patel dann doch sehr bedrückend zusammengefasst, als sie erzählte, wie schwierig es ist, als People of Color, POC, so ist es sozusagen die Sprache im Moment, dass sie dann manchmal, wie oft sie beruflich die Erfahrung gemacht hatte, sozusagen ignoriert im öffentlichen, also im berufsinternen Diskurs gewesen zu sein. Also man nennt das gesilenced zu sein. Und dann eben aber auch ihren eigenen Kindern die Empowerung, also die wirklich die Wichtigkeit beizubringen, wie wichtig es ist, einzustehen und aufzustehen und selbstbewusst zu sein. Also schwierig zu beantworten.
Und wie passt die Lesung ungehaltener Frauenmonologe von Christine Brückmer in dieses ganze Themenkonzept?
Ich finde schon, dass sie da reinpasst und ich finde es auch wirklich total toll von der Regisseurin Sarah Jasinczak und auch von Julia Wissert, diese Monologe von 1983 wieder erklingen zu lassen. Und ja, also an diesem Ton von Gudrun Ensslin, der vorher zu hören war, da hört man ja auch, wie wichtig diese Frage immer noch ist, dass eben inwiefern hält diese Care-Arbeit, die man für sein Kind leistet, letztlich eine Frau davon ab, für das einzutreten, für das sie politisch kämpfen will. Diese Frage oder dieser Konflikt ist einfach immer noch so entsetzlich ungelöst in der deutschen Gesellschaft. Genauso ungelöst wie der Gender Pay Gap. Und daran müssen wir arbeiten.
Julia Wissert hatte sich Lana Idris zum Gespräch eingeladen. Idris ist Geschäftsführerin von Amnesty International. Beiden ging es um die Karrierefrau, die Julia Wissert ja so beschreibt.
Es gibt so eine Fantasie, dass eine Karrierefrau eine Frau ist, die erfolgreich ist, die gut aussieht, die Haushalt und Kinder und ihre Hetero-Ehe total gut im Griff hat, die super gelaunt ist, Fastnachtskostüme der Kinder selber näht, dabei natürlich ein ganz tolles Sexleben hat, den Kühlschrank füllt und natürlich die Karriereleiter immer weiterkommt.
Diese Aufzählung der Qualitäten und Erfolge könnten noch lange weiter sprudeln, fragt sich nur Dorothea Markus, ob der Begriff Karrierefrau überhaupt noch zeitgemäß ist.
Nein, ist er nicht. Das kam sehr schön in diesem Gespräch heraus. Er ist total überfrachtet, ein absurdes Superwoman-Bild, überholt aus den 90er Jahren. Dort wurde er geprägt, einerseits als eine Beschimpfung, also eines männerlosen, kinderlosen Mann-Vibes. Andererseits ist es aber auch wiederum die bewundernde Markierung eines Exotismus. Es ist wirklich ein schlimmer Begriff und das merkt man besonders daran, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es den Begriff als Karrieremann ja eigentlich gar nicht gibt. Und eine, die aber dann vielleicht doch wirklich weiß, wie sich eben eine Karriere für eine Frau anfühlt, ohne das eben so zu benennen, ist dann Lana Idris, eine wirklich inspirierende, tolle, großartige Frau. Und es war wirklich eine Freude, den beiden zuzuhören. Sie war früher selber Bankerin und heute ist sie Geschäftsführerin von Amnesty International. Und sie hat es auf den Punkt gebracht und vielleicht hören wir es das nochmal kurz an. Es geht eben nicht um diesen Begriff, sondern darum, Frauen echte Karrieren zu ermöglichen.
Karriere heißt für mich eben Engagement und zu sagen, ich will für etwas einstehen. Und dementsprechend würde ich gerne die Karrierefrau streichen, die Karriere aber nicht.
Eine klare Ansage in wenigen Worten. Und zum Engagement gehört auch das Übernehmen von Verantwortung, Karriere positiv besetzt von Lana Idris. Ihr und vielen anderen hat Dorothea Markus für uns zugehört. Dafür besten Dank. Die Veranstaltungen, über die wir gesprochen haben, sind bis einschließlich den 8. März online auf der Seite des Schauspiel Dortmund verfügbar. Und morgen moderiert meine Kollegin Britta Bürger eine Fazitausgabe nur mit Frauen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückel, hat die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen bekommen. Er wird damit für seinen Beitrag zur Verständigung zwischen Christen und Juden geehrt. Der Münchner Erzbischof Marx sagte in seiner Laudatio in Stuttgart, Stückel trage dazu bei, den christlichen Glauben ohne Antijudaismus zu verkünden und zu leben. Oberammergau sei in den letzten Jahrzehnten zu einem kraftvollen Zeichen gegen Antisemitismus geworden. Die undotierte Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich von den deutschen Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben. Der Präsident der deutschen Grammophon Trautmann hat anlässlich des Weltfrauentages eine positive Tendenz von mehr weiblicher Beteiligung in kreativen Prozessen anerkannt. Allerdings gäbe es trotzdem noch sehr viel zu tun, sagte er dem Deutschlandfunk Kultur.
Die Tendenz zu weiblicher Beteiligung, Partizipation in kreativen Prozessen hat sich zwar positiv entwickelt, aber wenn wir auf unsere Bühnen, in unsere Museen und Studios schauen, glaube ich, gibt es doch noch sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Nachholbedarf, um zu einer wirklichen Selbstverständlichkeit und Gleichberechtigung zu kommen.
Der Präsident der Deutschen Grammophon, Clemens Trautmann. Die größte Schweizer Universität will sich radikal für Interessenten aus allen Altersstufen und Lebenslagen öffnen. Damit werde in Zeiten des schnellen und ständigen Wandels ein Bedürfnis der Menschen und der Gesellschaft erfüllt, sagte der Rektor der Universität Zürich, Schäpmann, der Neuen Zürcher Zeitung. Es fehle heute ein Konzept für lebenslanges Lernen, das es den Menschen erlaube, sich individuelle Lehrveranstaltungen anrechnen zu lassen, so Schäpmann. Er fordert persönliche Weiterbildungspakete. Das gehe über bisherige Angebote für Gasthörer hinaus. Teilnehmer sollten Prüfungen ablegen und Qualitätszertifikate erwerben können. Auch Menschen aus bildungsfernen Schichten, die in jungen Jahren kein Abitur gemacht hätten, sollten angesprochen werden.
Racial Profiling und Polizeigewalt sind Erfahrungen, über die viele schwarze Menschen auch in Deutschland berichten. Und das nicht erst, seitdem der Afroamerikaner George Floyd am 20. Mai in Minneapolis einen gewaltsamen Tod starb. Auch das Hamburger Künstlerkollektiv New Media Socialism hat Erfahrung mit institutionellem Rassismus gemacht. Die Künstler, die zu einem großen Teil afrikanische Wurzeln haben, verarbeiten diese in ihrer neuen Produktion The Just. Project. Sie lief von Freitag bis Sonntag online in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel. Natalia Joselewitsch hat sie sich für uns angeschaut.
Ich eröffne die Verhandlung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Vorwurf lautet gewerbsmäßiger Handel in Form von 2 Gramm Marihuana.
Ein großer Gerichtssaal mit hohen Holzwänden. Auf der Anklagebank sitzt Nasir Jones, ein junger Mann afrikanischer Abstammung. Ihm gegenüber das Gericht. Drei weiße, feindselig wirkende Männer. So beginnt die neue Mini-Webserie The Justice Project, die dritte Produktion des Hamburger Künstlerkollektivs New Media Socialism. Dann ändert sich die Szenerie. Ein Blitz, optische Effekte und plötzlich sitzt der Richter selber auf der Anklagebank. Ihm gegenüber ein neues, schwarzes Gericht. Der Staatsanwalt verliest seine Anklageschrift.
Your Honor, we came here to demand justice for our brother. And not just for him, but for too many African migrants who are suffering from unacceptable conditions in Europe.
Die Serie entspinnt sich zu einer Gerichtsverhandlung gegen den deutschen Rechtsstaat. Im Laufe der Folgen werden mehrere Zeugen aufgerufen, die ihre persönlichen Geschichten und damit über unterschiedliche Aspekte struktureller Diskriminierung erzählen. Die Figuren sind zwar fiktiv, ihre Berichte basieren aber auf realen Erlebnissen der Darsteller. Da ist zum Beispiel der queere Nigerianer Mr. Ulu, der bei seinem ersten Asylantrag aus Scham nicht gleich über seine Homosexualität erzählt hat und dem deshalb die Abschiebung droht. Ganz ähnlich erging es auch Darsteller DJ Rex, der seinen echten Namen lieber für sich behalten möchte.
Mr. Ulus Probleme basieren auf meinen eigenen Erfahrungen, die ich seit 2014 in Europa gemacht habe. Er fürchtet sich, bei seiner ersten Anhörung über seine Homosexualität zu sprechen. Dann geht er nach Deutschland, wird offener und arbeitet als queerer Künstler. Aber weil er bei seinem ersten Gespräch nicht gleich zu seiner Homosexualität gestanden hat, glauben sie ihm hier nicht und wollen ihn zurückschicken.
Wex lebt seit 2017 in Hamburg und ist ein angesehener Künstler in der queeren Szene. Aber trotz zahlreicher Projekte und Kulturförderungen droht ihm die Abschiebung. Und das, obwohl Homosexualität in Nigeria mit hohen Haftstrafen und Verfolgung geahndet wird.
Nigeria ist absolut nicht sicher für queere Menschen. Es ist sehr gefährlich, auf die Straße zu gehen oder deine Nägel zu lackieren oder überhaupt irgendwas zu tun, was nicht männlich ist. Das liegt auch an den Religionen. Das Christentum und der Islam glauben, dass wir böse und verhext sind und deswegen denkt das die ganze Gesellschaft über uns.
Ein anderer Zeuge, der in der Gerichtsverhandlung aussagt, berichtet über rassistische Kontrollen und überzogene Haftstrafen für schwarze Menschen. Er beklagt die vielen Toten, die unter häufig ungeklärten Bedingungen in deutschen Gefängnissen ums Leben gekommen sind.
How many youths have died in the prison here? How many young people have been shot by the police? We say their names: Uri Jallo, Laya Konde, Afchidi John, Yaya Jabi, Maria Massar, John Amadou. And many, many more to count.
Ein der Verstorbenen kannte das Künstlerkollektiv sehr gut. Yaya Jabi, der 2016 in Untersuchungshaft Selbstmord begangen haben soll. Eine Todesursache, die Freunde und Familie nicht glauben können, erzählt sein bester Freund Alhaji Jobati, der den Staatsanwalt spielt.
Er war niemand, der psychische Probleme hatte. Er war ein richtiger Sonnenschein, ein toller Mensch. Ich habe mit Yaya zusammen gewohnt. Er war mein bester Freund. Ich frage mich bis heute, was wirklich passiert ist. Aber sie haben den Fall einfach geschlossen. Für mich war das ein richtiges Trauma.
Durch die verschiedenen Einzelschicksale der Zeugen entspinnt sich ein verdichtetes Netz aus erschreckenden strukturellen Ungerechtigkeiten. Die öffentlich zu machen, war auch für Filmkünstlerin Judith Rau ein wichtiges Anliegen.
Es gibt zwar Menschenrechte, aber die gelten eben nicht für alle gleich. Dass das hier passiert, ist vielen nicht klar. Und ich denke, das ist wichtig, dass man das mitteilt, immer wieder.
Dabei ist eine kraftvolle Serie entstanden, die gerade durch die authentische Wut und Verzweiflung der Spieler mitnimmt und schockiert. Zwar kommt das Stück manchmal etwas sehr anklagend daher, aber genau das soll es ja auch sein. Eine Anklage gegen den vermeintlich gerechten deutschen Rechtsstaat.
Natalia Joselewitsch über eine Mini-Webserie des Künstlerkollektivs New Media Socialism. Gezeigt wurde sie online in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel. Wer in den letzten 3 Jahren in Berlin nachts unterwegs war, konnte ein seltsames Schauspiel beobachten. Ab und an jedenfalls. Ein Mann geht mit einer Schildkröte an der Leine spazieren und lässt sich dabei von einem Fotografen porträtieren. Vor der Gedächtniskirche, auf der Museumsinsel oder auch am Brandenburger Tor. Nun ist klar, was dahinter steckte. Ein Projekt des Fotografen Ingo van Aaren und des Schriftstellers David Wagner. Das ist als Buch erschienen, auf Deutsch und Englisch. Nacht, Wach, Berlin bzw. Nocturnal Berlin heißt es. Tobias Wenzel hat Ingo van Aaren und David Wagner nachts in Berlin getroffen.
Ein Mann geht an der Bernauer Straße wie im Slalom durch die Metallstäbe, die den Verlauf der ehemaligen Berliner Mauer markieren. Gezogen wird er von einer Schildkröte, die er an einer Leine hält. Das ist eine Aufnahme aus dem Fototextband Nachtwach Berlin. Der Porträtierte, der Autor David Wagner, wartet nun um 11 Uhr nachts eben dort auf den Fotografen Ingo van Aaren.
Er geht manchmal etwas langsam, obwohl er so lange Beine hat.
Dann ist auch der Fotograf da. Aber wo ist denn die Schildkröte, mit der die beiden für ihr Buch markante Orte in Berlin aufgesucht haben?
Natürlich, macht Winterschlaf. Wir haben noch Winter.
Zum Glück habe ich für unseren Spaziergang im ehemaligen Grenzgebiet selbst eine Schildkröte mitgebracht.
Oh, uiuiui, die ist ja ganz schön groß. Und die hat auch eine Leine.
Die hat Rollen unter den Füßen. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
Vertauschte Rollen. Während van Aaren mit seinen Fotos fürs Buch festgehalten hat, wie die Schildkröte Wagner den Weg vorgab, zieht nun der Fotograf die Schildkröte hinter sich her und der Autor fotografiert ihn dabei. Vor ein paar Jahren besann sich Ingo van Aaren auf die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück. Damals protestierten Pariser Bürger gegen die Schnelllebigkeit im Zuge der Industrialisierung, indem sie mit Schildkröten spazieren gingen.
Und da wir heute ja so in der zweiten Welle der Beschleunigung sind mit der digitalen, habe ich angefangen, Künstler in Berlin zu fragen, ob sie mit meiner Schildkröte spazieren gehen wollen und mit mir und Fotos machen wollen.
David Wagner hatte sofort Lust. Der Autor erkundet Berlin schon seit fast 30 Jahren zu Fuß.
Aber ich bin nicht immer langsam genug gegangen. Das habe ich gemerkt bei dieser Sache. Also die Schildkröte hat mir eine ganz andere Geschwindigkeit beigebracht. Ja, eben das noch langsamere Gehen und das genauere Hinschauen.
Wagner hat sich zu den stimmungsvollen Fotos oft geschichtlich erhellende, mal nachdenkliche, mal komische Dialoge mit der Schildkröte ausgedacht.
Wir kriechen durch die Stadt, du voraus, ich hinterher. Wir erkriechen sie, so langsam wie möglich, damit wir an kein Ende kommen. Das ist die Kunst.
Ich glaube, sie ist ein Frischling in der Bewegung, aber sie will mit.
Ingo van Aaren will die Schildkröte zu einem Geschäft für Ball- und Brautkleider ziehen.
Ist es nicht mehr da? Das Geschäft ist weg.
Van Aaren ist entsetzt. Hier ist eines seiner Lieblingsfotos entstanden. Vor dem Schaufenster mit den Kleidern in vielen Farben hat David Wagner seiner Schildkröte einen Heiratsantrag gemacht. Nun blicken Autor, Fotograf und Schildkröte auf Rädern in den leergeräumten Laden.
Das zeigt wieder, wie wichtig das ist und wie schnell jedes Buch, jedes Foto über Berlin historisch wird, weil die Stadt sich eben immer verändert. Und jetzt natürlich in diesen besonderen Zeiten natürlich noch mehr. Und ja, Gildi kennt das. Vor 100 Jahren gab es um den Rosenthaler Platz herum fast nur jüdische Geschäfte. Und hier wohnten viele Juden. Alle weg, alle vertrieben oder ermordet. Und in nochmal 100 Jahren? Ist von all dem hier dann nichts mehr zu sehen?
David Wagner hatte die Idee, nur nachts mit der Schildkröte rauszugehen.
Die Dunkelheit, so paradox es klingt, bringt die Dinge eigentlich ganz anders zum Leuchten und die Stadt ganz anders zum Glimmern.
Ingo van Aaren hat keinen Blitz benutzt, der alles gnadenlos ausgeleuchtet hätte, sondern nur auf die schon vorhandenen, teils spärlichen Lichtquellen wie Straßenlaternen zurückgegriffen und somit auch dem Halbdunkel Raum gelassen. Deshalb wirken viele Fotos melancholisch geheimnisvoll, vertraut wie aus einem Traum. Nach der Lektüre von Nachtwach Berlin fühlt man sich der Stadt näher. Wir sind wieder an der Gedenkstätte Berliner Mauer angekommen.
Die Schildkröte, Schildi, die hat mir erzählt, dass sie tatsächlich auch hier durch so Tunnel durchgekrochen ist, weil es gab ja hier ganz viele Fluchttunnel.
Ingo van Aaren hat sich in die Schildkröte auf Rädern verliebt. Mehr als rücksichtsvoll blickt er sich immer wieder zu ihr um, als wollte er sicher gehen, dass ihr sein vorgegebenes Tempo recht ist.
Natürlich, ich habe ja auch eine grundsätzlich emotionale Beziehung zu Schildkröten, die mit durch die Stadt laufen.
Wenn er mich mal so zärtlich durch die Stadt gezogen hätte, mich den Protagonisten seiner Bilder, rumgescheucht hat er mich. Da ins Licht, da, vor, zurück, zur Seite, nach oben, nach unten.
Mit David Wagner und Ingo van Aaren ist Tobias Wenzel nachts durch ein paar Straßen spaziert. Die Idee dafür gab das Buch Nachtwach Berlin, das Wagner und van Aaren im Distanz Verlag veröffentlicht haben. Zurzeit ist es vergriffen, es soll aber bald wieder nachgedruckt werden. Und wenn ich warten möchte, könnte sich die englischsprachige Ausgabe besorgen. Der Titel ist Nocturnal Berlin. Der Name Smithsonian ist der Name einer US-amerikanischen Stiftung, die 19 Museen und Galerien unterhält. Der Eintritt ist frei und der Auftrag klar definiert. Das Smithsonian ist dazu da, Wissen zu vermehren und zu verbreiten. Inzwischen lagern mehr als 140 Millionen Objekte in den Depots der Ausstellungshäuser. Sein Hauptsitz hat die nationale Institution in Washington D.C. und auf die größte Dichte von Museen trifft man zwischen dem Washington Monument und dem Kapitol. Beim Sturm auf das Kapitol ging am 6. Januar Glas zu Bruch, Porträtbüsten und Skulpturen wurden zerschlagen, Bilder beschädigt. Einige Restauratoren des Smithsonian werden bestimmt an der Wiederherstellung der Objekte mitarbeiten. Es gibt aber auch Kollegen, die andere Aufgaben erfüllen. Arthur Landwehr, Korrespondent in Washington, hat Leute getroffen, die für das Museum den Abfall der Geschichte sammeln.
Fast wäre Frank Blasek zu spät gekommen. Am frühen Morgen nach dem Sturm auf das Kapitol ging er dorthin, wo ein paar Stunden vorher Menschen ums Leben gekommen waren. Und kaum noch war etwas zu sehen.
So I approached the cleaning crews and several of them handed me signs that they had picked up, protest signs that they had found laying about on the ground.
Ich bin auf die Reinigungscrews zugegangen und die haben mir dann noch Protestschilder gegeben, die sie vom Boden aufgesammelt hatten. Frank Blasek arbeitet beim Smithsonian Museum für amerikanische Geschichte. Und sein Job ist es, das einzusammeln, was später mal in Ausstellungen an große historische Ereignisse erinnert. Transparente Flugblätter, Mützen, Schals, alles, was Demonstranten zurückließen, hat er unter den Arm gepackt und weggebracht. Selbstgemachte Schilder, Kärtchen mit Internetadressen für politische Gruppen, sogar Blätter mit Gebeten.
We are out there at demonstrations and marches and various kinds of things.
Wir sind immer da draußen bei Demonstrationen, Protestzügen und so weiter, sagt Claire Jerry, die als Historikerin auf politische Aktionen spezialisiert ist. Dann, wenn Geschichte geschrieben wird, wollen sie die Dinge sichern, die für diese Tage stehen. Und dafür hat das Museum seit Jahrzehnten ein ganzes Team. Und so findet man zum Beispiel Originale von den Märschen der Bürgerrechtsbewegung in diesem Museum.
So we're looking at it not with the participant eyes, but how does this tell a historical narrative about the country?
Wir schauen uns die Objekte nicht mit den Augen der Teilnehmer an, sondern wie das eine historische Geschichte über unser Land erzählt. Und irgendwann taucht es dann in einer Ausstellung im Museum auf. Und das ist dann auch ein Kriterium, wenn es darum geht, was man am Ende tatsächlich aufbewahrt und was dann doch wegwirft.
What in this body of material speaks uniquely to this moment?
Was aus diesem ganzen Material spricht speziell für diesen Moment? Die Kuratoren des Museums bekommen viel angeboten, vor allem wenn Menschen versterben, die mit wichtigen Ereignissen zu tun hatten. Aber das ist eben doch auch oft zufällig. Nein, gezielt wollen sie sammeln, im Augenblick des Geschehens. Die Kollegen in der Medizinabteilung zum Beispiel sammeln gerade alles für Pandemieausstellungen für spätere Generationen.
Our colleagues across the museum have been looking at masks and medical equipment.
Masken, medizinisches Gerät, die sind zum Beispiel darunter. Und natürlich die Kriege, deren Alltag die sammelnden Historiker erfahrbar machen wollen. Die gehen auf aktive Schlachtfelder. So waren sie zum Beispiel im Irak und in Afghanistan. Und was ist vom 6. Januar übrig geblieben? Was steht für diesen Moment in der Geschichte?
Multiple people tell me, get a flag, get a flag, get a flag. I didn't find any. Actually, what I did find was a pole.
Viele haben gesagt, hol eine Fahne. aber ich habe keine gefunden. Was ich aber gefunden habe, war eine Fahnenstange.
And the Poles people were carrying those and in turn using them as weapons to force their way into Capitol building.
Leute haben die mitgebracht und als Waffe benutzt, um ins Kapitol zu kommen. Und das steht für diesen Moment in der amerikanischen Geschichte.
Ein Team des Smithsonian sammelt die Überbleibsel der Geschichte und hebt sie auf für morgen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum der identitäre Wahn unsere größte Bedrohung ist. Das erklärt der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, einer der Gründungsintendanten des Berliner Humboldt-Forums, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Humboldt-Forum werde nur noch als Trutzburg von Raubkunst wahrgenommen, klagt Bredekamp und greift diejenigen an, die diesen Ruf zu verantworten haben. Es gibt keine Alternative zu Antirassismus und Antikolonialismus. Von Beginn an war jedoch zu erkennen, dass der harte Kern des sogenannten Postkolonialismus zwar eine linke Rhetorik verwendet, aber von Prinzipien und Zielen getrieben wird, die der Bestimmung dessen, was als linke Politik gelten kann, diametral entgegenstehen. Die Floskeln der Selbstbestimmung waren und sind die Zwangsmittel eines totalitären Zugriffs auf Sprache, Geschichte und Zukunft. Von besonderer Perversion ist die Auslöschung einer antikolonialen Tradition, in die sich das Humboldt-Forum zu stellen gewillt war und ist. Laut Bredekamp sind die Bestände des Völkerkundemuseums, die ins Humboldt-Forum übergehen, einst bewusst im Geist des Antikolonialismus gesammelt worden. Was die Moderne zugrunde richtete, sollte mikrokosmisch bewahrt werden. Hierin eine Befürwortung des Unrechts zu sehen, hat eine verquere Logik, die den damaligen Auseinandersetzungen hohn spricht. Bredekamps Unmut reicht bis in die letzte Zeile. Die AfD und Schlimmeres sind eine ständige Herausforderung, die aber zu bewältigen sein dürfte. Die Überwindung des identitären Angriffs auf die Vernunft dürfte schwerer zu erbringen sein, weil sie sich hinter dem Ethos einer linken Befreiungsrhetorik verpanzert hat. Wolfgang Thierse hat jüngst die Courage aufgebracht, deutlich zu machen, dass die politische Korrektheit das Ende der Sozialdemokratie bedeutet. Sie sollte ihm ein Denkmal setzen. Sie ahnen es, dass wir Horst Bredekamp so viel Platz einräumen, liegt daran, dass wir sein Anliegen teilen. Aber wichtiger ist natürlich, was Monika Grütters zum Komplex Humboldt-Forum und Raubkunst zu sagen hat. Und da trifft es sich gut, dass die Süddeutsche Zeitung in einem Interview von der Kulturstaatsministerin wissen will, kann man die berühmten Benin-Bronzen, die einst den Königspalast von Benin schmückten und 1897 von den Briten geraubt wurden, überhaupt noch zeigen? Vielleicht muss man die Bronzen gerade deshalb zeigen, um diese schwierigen Fragen zu veranschaulichen, so Grütters. Das geht natürlich nur, wenn man den Erwerbskontext thematisiert. Mich stört, dass das Humboldt-Forum reduziert wird auf Kolonialismus, respektive die Benin-Bronzen. Aber ich verhehle nicht, dass sie zum Prüfstein des Ganzen werden. Monika Grütters in der SZ. Einer kniffligen Frage stellt sich auch die Tageszeitung Die Welt. Was ist die Aufgabe von Juden in Deutschland? Von der Frage persönlich betroffen, erzählt Henrik M. Broder, er habe früher eine Firma gründen wollen, die Rent a Jew heißen und Juden vermieten sollte. Und zwar an Panels und Konferenzen, Schulen und Akademien, aber auch zu Geburtstagen, Abiturfeiern, Junggesellenpartys und Firmenfesten. Überlebende des Holocaust, Angehörige der zweiten Generation, schwule Juden, Heterojuden, kluge Juden, dumme Juden, Juden für alle Gelegenheiten und jeden Bedarf, Juden zum Anfassen, Jüdinnen ebenfalls. Tja, aus Rent a Jew wurde nichts. Aber nun, stellt Broder fest, Bundespräsident Steinmeier hat die Schirmherrschaft über das Projekt Meet a Jew übernommen, das vom Zentralrat der Juden in Deutschland initiiert wird. Broder findet's ergänzungsbedürftig. Ich glaube daran, dass es die wichtigste Aufgabe der Juden ist, Antisemiten von ihrem Wahn zu kurieren. Das war schon immer der Kern der deutsch-jüdischen Symbiose. Wenn die Juden gelernt haben, dass Antisemiten auch nur Menschen sind, die unter Liebesentzug leiden, und die Antisemiten begreifen, dass nicht alle Juden intelligent sind, könnte sich deren Verhältnis zueinander entspannen. Deswegen muss das Projekt Meet a Jew um ein weiteres ergänzt werden. Meet an Antisemite. Soweit für heute. Übrigens finden Sie mal wieder alles arg kompliziert. Nun denn, die Neue Zürcher Zeitung hatte einen wirklich genialen Tipp. Sie titelt: Mach's leichter, wenn es zu schwierig wird.
Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich in die Nacht.